SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Auf der einen Seite schweigen die Waffen. Israel akzeptiert Ägyptens Vermittlungsvorschlag. Schweizer Autohändler sollen sich bei Leasingpreisen untereinander abgesprochen haben.
Leasing ist nicht unwichtig für den Absatz im Autohandel und es geht um praktisch alle Marken, die in der Schweiz vertrieben werden.
Die Wettbewerbskommission untersucht. Eine Abstimmung, emotional wie ein Fußballmatch. Im EU-Parlament werden zurzeit Stimmen für Jean-Claude Juncker gezählt.
Es ist ein historischer Tag,
sagt ein deutscher Parlamentarier. Und um 13 Uhr das Kriminal-Einmal-Eins. Diese Woche mit der Gerichtspsychiaterin. Heute, wie stellt sie fest, ob ein Täter normal ist?
Wenn ich höre, ja, da kamen so UFOs aus dem All und ich wurde angegriffen, dann kann man eigentlich schon sagen, da wird wahrscheinlich was Wahnhaftes vorgelegen haben.
Aber nicht immer ist die Arbeit für die Gerichtspsychiaterin Anneliese Ermer so einfach. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Im Nahen Osten beschießen die Palästinenser offenbar weiterhin israelische Gebiete. Die israelische Armee feuert seit dem Morgen nicht zurück. Denn auf dem Verhandlungstisch liegt ein Vorschlag für eine Waffenruhe. Verfasst hat den Vorschlag der Nachbar Ägypten. Franco Battel fasst zusammen.
Der ägyptische Vorschlag sieht vor, dass bis heute Abend 8 Uhr die Waffen schweigen. Binnen 48 Stunden sollen dann hochrangige Delegationen Israels und der Palästinenser nach Kairo reisen, um Gespräche zu führen und eine Lösung der Krise auszuhandeln. Das israelische Sicherheitskabinett tagte heute Morgen und stimmte diesem Vorschlag zu, gegen den Widerstand zweier ultrarechter Minister. Die radikal-islamische Hamas allerdings reagiert skeptisch bis ablehnend. Vertreter des politischen Flügels forderten, dass Israel zuerst die Blockade lockert, die den Gazastreifen wirtschaftlich abschnürt. Der militärische Arm der Hamas lehnt die Waffenruhe dagegen rundweg ab. Israelische Medien berichteten denn auch, aus dem Gazastreifen seien erneut Raketen abgefeuert worden. Israels Premier Netanyahu reagierte umgehend und drohte damit, die israelische Offensive auszuweiten, sollte die Waffenruhe nicht eingehalten werden.
Franco Battel. Ist der Vermittlungsvorschlag Ägyptens schon wieder wertlos angesichts der Gewalt? Wir fragen unseren Nahost-Korrespondenten nach den weiteren Meldungen des Mittags und die hat's Kevin Kahanes.
Philip Hammond, so heißt der neue Außenminister Großbritanniens. Hammond war bis jetzt Verteidigungsminister. Er gilt als streng konservativ und EU-kritisch. Premierminister David Cameron hat Hammond zum Nachfolger von William Hague ernannt. Hague hatte am Abend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Auch weitere Minister der konservativen Partei räumen ihre Posten im Zuge einer Kabinettsumbildung. Bei einem Unfall in der Moskauer U-Bahn sind mindestens 12 Menschen gestorben und über 100 verletzt worden. Das melden die russischen Behörden. Mitten im morgendlichen Berufsverkehr habe ein vollbesetzter Zug stark abgebremst, heißt es. Daraufhin seien in einem Tunnel 3 Wagen entgleist. Der Grund für den Unfall war laut ersten Ermittlungen ein Fehlalarm, ausgelöst durch Probleme mit der Stromversorgung. Bei Kämpfen um den Flughafen der libyschen Hauptstadt Tripolis sind 15 Menschen getötet worden. 70 weitere wurden verletzt, wie das Nachrichtenportal Libya Herald berichtet. Dutzende Raketen seien auf dem Gelände des Flughafens eingeschlagen. Dabei wurden 90% der Flugzeuge beschädigt. Laut der libyschen Regierung sind auch der Tower und das Zollgebäude zerstört worden. Am Flughafen von Tripolis bekämpfen sich seit dem Wochenende mehrere ehemalige Revolutionsbrigaden. Die Schweizerische Wettbewerbskommission WEKO hat eine Untersuchung eröffnet gegen 9 Autoleasingfirmen. Darunter sind die Schweizer Leasinggesellschaften von BMW, Mercedes-Benz, Ford und Amag. Den Unternehmen wird vorgeworfen, regelmäßig sensible Informationen ausgetauscht zu haben über Leasingraten und Finanzierungen von Fahrzeugen. Sie könnten somit Preisabsprachen gemacht haben, teilte die WEKO mit. Jede 13. Person in der Schweiz ist arm. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2012. Insgesamt seien rund 590.000 Personen von Einkommensarmut betroffen. Das heißt, sie müssen mit weniger als 2.200 Franken im Monat auskommen. Rund 130.000 dieser Armen arbeiten laut der Statistik und haben trotzdem nicht genug Geld. Die Armutsquote in der Schweiz sei seit dem Beginn der Erhebung 2007 leicht zurückgegangen, so das Bundesamt. Fast jede vierte Person, die im Auto auf dem Rücksitz mitfährt, ist nicht angegurtet. Das zeigt die aktuelle Zählung der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Die Gurtentragquote auf dem Rücksitz ist mit 77% zwar etwas höher als noch im letzten Jahr. Die BFU spricht aber dennoch von einer unbefriedigend tiefen Quote. Deutlich höher ist die Quote bei den Autofahrern. Sie sind zu 94% angegurtet. Ein Waldbrand in Australien hat vor 5 Jahren über 100 Menschen getötet und 125.000 Hektar Land verwüstet. Eine kaputte Stromleitung hatte das Feuer ausgelöst. Die Überlebenden des Brandes haben nun in einer Sammelklage eine Rekordsumme von umgerechnet gut 400 Millionen Franken erstritten. Das Geld wird unter den 10.000 Klägern aufgeteilt. Diese hatten dem Stromversorger vorgeworfen, für den Waldbrand verantwortlich zu sein. Das Stromunternehmen betont in einer Erklärung, mit der Entschädigung solle verhindert werden, dass die Betroffenen noch mehr leiden müssten. Ein Schuldeingeständnis sei dies jedoch nicht. Das Wetter. Heute und morgen scheint oft die Sonne. Zeitweise gibt es aber auch Wolken. In den Alpen regnet es nur lokal. Morgen wird es rund 28 Grad warm. Im Wallis sind es 30 Grad.
Es wäre eine Verschnaufpause. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Israel akzeptiert den ägyptischen Vermittlungsvorschlag also und hält sich seit dem Morgen daran. Die Hamas dagegen will nichts davon wissen. Frage an unseren Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann. Warum akzeptiert die Hamas diese Waffenruhe nicht?
Die Hamas will nicht nur Ruhe gegen Ruhe, so wie das in der Formel der Israeli heißt. Sie stellt Bedingungen für ein Ende der Kämpfe. Es sind verschiedene Bedingungen, die wichtigste aber, dass nicht nur die Angriffe aufhören, sondern dass auch die Wirtschaftsblockade aufhört, die den Gazastreifen seit Jahren abschnürt und die noch härter geworden ist, seit auch die Ägypter im letzten Sommer ihren Grenzübergang zu Israel weitgehend dicht gemacht haben.
Der bewaffnete Arm der Hamas lehnt den Vermittlungsversuch schlichtweg ab. Kann man von dem her sagen, der Schlichtungsversuch von Ägypten ist bereits gescheitert?
Auf den ersten Blick sieht es im Moment so aus. Dieser bewaffnete Flügel der Hamas spricht ja sogar von nichts weniger als einer Kapitulation. Aber es gibt doch auch Signale, dass im Hintergrund hektisch weiter diskutiert wird. Es ist offenbar auch eine Delegation der Hamas bei den Ägyptern, um allenfalls politisch noch mehr herausholen zu können, so offenbar das Kalkül.
Wenn die Hamas also noch zögert, um mehr herauszuholen bei dieser Vermittlung, worum geht es hier da?
Grundsätzlich, glaube ich, will die Hamas vor allem eins, nämlich gesichtswahrend aus dieser jüngsten Runde in der alten Kraftprobe mit der israelischen Regierung herauskommen. Sie glaubt, den Palästinensern etwas anbieten zu müssen als Kompensation für all das Leid, das die Gewalteskalation gebracht hat in der letzten Woche. Und da ist eben diese Wirtschaftsblockade ein zentraler Punkt. Mit anderen Worten, dass Güter über die Grenze kommen wieder in dem Maß, dass im Gazastreifen eine wirtschaftliche Entwicklung möglich wird. Und wenn man den Text der Ägypter anschaut, so ist darin zwar von Grenzöffnung die Rede, aber bis jetzt nur sehr unverbindlich. Wenn die Sicherheit es zulasse, würden diese Grenzen geöffnet. Das reicht der Hamas offensichtlich nicht. Aber sie muss sich natürlich auch fragen, ob eine weitere Eskalation und noch mehr Leid für die Zivilbevölkerung wirklich in ihrem Interesse ist.
Wir sprechen jetzt über Verhandlungen über die militärische Auseinandersetzung. Ist denn eine politische Lösung, die wäre weitaus wichtiger, ist denn eine politische Lösung auch nur ansatzweise in Sicht?
Nein, jedenfalls, wenn Sie von einer langfristigen reden, und das ist für viele Beobachter das Kernproblem überhaupt in dieser Auseinandersetzung, dass dieser Konflikt fast ausschließlich in der militärischen Logik betrachtet wird. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Es geht um militante, radikal-islamische Gruppen im Gazastreifen. Israel sagt, sie seien terroristisch und wollten das Land zerstören. Aber viele sind eben doch überzeugt, dass der bisherige Ansatz nicht ausreicht, dass es eben auch eine längerfristige politische Strategie im Umgang mit Gaza bräuchte. Die aber ist nicht in Sicht. Und so wiederholen sich alle paar Jahre diese Gewalteruptionen, unterbrochen von Feuerpausen oder Waffenstillständen bis zur nächsten Eskalation.
Welche Rolle spielt denn da die internationale Gemeinschaft? Wird da beispielsweise zurzeit Druck ausgeübt auf beide Seiten?
Der Druck auf die internationale Diplomatie erstmal ist in den letzten Tagen sicher gestiegen mit immer mehr Toten im Gazastreifen. Und das hat doch Bewegung gebracht. Die arabischen Länder trafen sich gestern zu Krisensitzungen in Kairo. Die Amerikaner haben sich geäußert, diesen Waffenstillstandsvorschlag der Ägypter unterstützt. Und Ägypten, eben der traditionelle Vermittler zwischen Hamas und Israel, hat in seine Rolle zurückgefunden. Diese ägyptische Initiative für eine Waffenruhe ist Ausdruck davon, was sie erreichen kann, ist im Moment offen. Wir müssen einfach abwarten, denke ich.
Danke für diese Einschätzungen, Philipp Scholkmann, zurzeit in Beirut. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Jean-Claude Juncker. Schafft er es oder schafft er es nicht? Wir belauschen das EU-Parlament, das sich mit der Wahl in neuen Demokratiedimensionen übt. Ein anderes Urgestein geht in Großbritannien. William Hague verlässt die Regierung. Jetzt kommen dafür die jungen Mütter. Genug von IWF und Weltbank. Jetzt soll es für die Schwellenländer eine Alternativbank richten. Mit ganz anderen Standards. Und trau keiner Abstimmung mehr im Netz. Die neueste Lehre aus Snowdens Enthüllungen. Zuerst aber zum glänzenden Geschäft der Schweizer Autohändler. Für ein neues Auto braucht es eine schöne Stange Geld. Wer gerade nicht flüssig ist oder die größere Summe nicht gleich auf den Tisch blättern will, kann den neuen Flitzer leasen und monatlich dafür bezahlen. Allerdings, unter dem Strich, kommt das teurer. Denn Schweizer Leasingfirmen machen ein gutes Geschäft und möglicherweise ein unlauteres. Sie sollen nämlich die Preise abgesprochen haben. Die Wettbewerbskommission hat eine Untersuchung eingeleitet. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Der Fall ist von großer Tragweite, sagt Raphael Corazza, Direktor der Wettbewerbskommission WECO.
Leasing ist nicht unwichtig für den Absatz im Autohandel und es geht um praktisch alle Marken, die in der Schweiz vertrieben werden.
Im Verdacht stehen die Finanzdienstleister der beiden großen Autoimporteure Amag und Emil Frey, ebenso jene der Autohersteller BMW, Fiat, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, PSA, Peugeot, Citroën und Renault. Diese Unternehmen sollen regelmäßig die Leasingkonditionen untereinander abgesprochen haben, so der Vorwurf der WECO.
Beim Leasing zahlen sie eine Leasingrate und ganz wichtig ist auch, wie viel das zum Schluss das Auto noch wert ist, zu dem sie es dann allenfalls kaufen können. Und es scheint, dass man sich über diese wesentlichen Faktoren des Leasings unterhalten hat.
Preisabsprachen mit negativen Folgen für die Kundschaft, denn beim Autoleasing geht es um viel Geld. Mit dem Verleasen von Autos und Lastwagen kamen letztes Jahr mehr als 7 Milliarden Franken Umsatz zusammen, heißt es beim Schweizerischen Leasingverband. Allein für Personenwagen wurden fast 200'000 neue Verträge abgeschlossen. Wie groß der Schaden für die Kunden ist, kann WECO-Direktor Corazza aber noch nicht sagen.
Wir sind am Anfang der Untersuchung. Es ist noch nicht einmal erwiesen, dass es tatsächlich zu diesem Verstoß gegen Kartellgesetz gekommen ist, geschweige denn, dass man wüsste, wie groß dieser Schaden ist in Form von überhöhten Preisen.
Die AMAG bestätigte auf Anfrage zwar, dass sich die Leasinganbieter getroffen und Daten ausgetauscht hätten. Diese Informationen hätte man sich auf anderem Weg aber ebenso gut beschaffen können. Insofern habe man nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Allerdings, die Wettbewerbskommission wurde in diesem Fall nicht von sich aus aktiv, sondern aufgrund einer Selbstanzeige einer Leasinggesellschaft, die an solchen Treffen dabei war. Welche, das sagt die WECO nicht. Es stellt sich aber die Frage, weshalb sich ein Unternehmen selber anzeigen sollte, wenn es sich nichts vorzuwerfen hat. Die Wettbewerbskommission hat bei den betroffenen Unternehmen Hausdurchsuchungen durchgeführt. Was dran ist am Verdacht, wird nun abgeklärt. Die Untersuchung dürfte rund 1,5 Jahre dauern. Sollte sich der Verdacht erhärten, drohen den Autoleasinggesellschaften Bußen.
Es ist einer der wichtigsten Posten in Brüssel, wenn nicht der wichtigste, der des EU-Kommissionspräsidenten. Nach langem Kampf und Ringen wird heute dieser Posten besetzt, aller Voraussicht nach mit dem Luxemburger Jean-Claude Juncker. Das EU-Parlament wählt in diesen Minuten und bevor wir darüber sprechen, hören wir noch, wie Juncker am Morgen im EU-Parlament aufgetreten ist und wie dieses Parlament daraufhin debattiert hat. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Wer zu einer Wahl antritt, möchte gewinnen. Und so nutzte Jean-Claude Juncker seinen heutigen Auftritt vor seiner Wahlbehörde, vor dem EU-Parlament nochmals, um Werbung für sich zu machen und um sogleich auf das zentrale Problem zu sprechen zu kommen.
Europa hat an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Die Distanz zwischen der Europäischen Union und den Bürgern ist am Wachsen.
Juncker verspricht deshalb eine Reformagenda. Er wolle bis im nächsten Frühjahr ein Wachstumspaket präsentieren. Juncker spricht von 300 Milliarden Euro, welche die EU investieren soll in Infrastrukturen und das mit einem klaren Ziel.
Wachstumspakete, Wettbewerbsfähigkeitspakete, Investitionsprogramme haben nur ein Ziel, die Menschen wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückzubringen.
Das Wachstum dürfe nicht auf Kosten der Menschen gehen. Die Wirtschaft habe den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Und er wolle die Menschen wieder ins Zentrum rücken.
Der soziale Dialog hat in den vergangenen Krisenjahren gelitten. Er muss sowohl national als auch und vor allem auf europäischer Ebene wieder belebt werden. Ich möchte ein Präsident des sozialen Dialogs sein.
Jean-Claude Juncker präsentierte sich heute als Mann des Ausgleichs, als Europäer, als Staatsmann, der den Kontinent und die Menschen zusammenführen und zusammenhalten will. Als Mann auch, der Europa nicht als Lösung für alle Probleme sieht.
Nicht jedes Problem, das es in Europa gibt, darf zum Problem der Europäischen Union werden. Wir sollen uns um die großen Sachen.
Unterstützt wird Juncker von den Liberalen, den Sozialdemokraten und seiner eigenen Parteiengruppe, der Europäischen Volkspartei. Sie alle sind mit Spitzenkandidaten in die Europawahlen gezogen, mit dem Versprechen, der Kandidat der Siegerpartei soll Kommissionspräsident werden. Junckers Volkspartei hat gewonnen und er soll nun heute gewählt werden zum neuen Kommissionspräsidenten. Entsprechend große Worte für den heutigen Tag findet der Fraktionschef der Volkspartei, der deutsche CSU-Mann Manfred Weber.
Es ist ein historischer Tag. Erstmals haben die Wähler über die Spitze der Europäischen Kommission unmittelbar mitentscheiden können. Das hat sicher noch nicht jeder gemacht, aber es ist ein erster wichtiger Anfang.
Kritik musste Juncker von der Gruppe der Konservativen einstecken. Dazu gehören die britischen Tories. Für sie ist Juncker einfach nicht der richtige Mann. Ein Vertreter des alten Europa, ungeeignet, Europa in die richtige Zukunft zu führen, führte Syed Kamel die bekannten Argumente aus.
Members of my group are not yet convinced that you are the right man to lead the charge for European reform. I hope that over the next few years you will prove us wrong.
Beißenden Spott musste Juncker über sich ergehen lassen, als Nigel Farage von der europakritischen britischen UKIP-Partei das Wort ergriff. In Großbritannien kenne praktisch niemand den Namen Jean-Claude Juncker. Und Marine Le Pen vom französischen Front National hielt bei ihrer Rede eine Tirade gegen die EU. Das Volk habe bei den Europawahlen ein klares Signal gegeben, Nein zu Europa.
Non à l'Europe de Bruxelles, non à la confiscation de la démocratie, non à l'imbécilité des politiques récessives, non au déclassement, non à l'immigration massive organisée, non à la dilution de nos identités, oui à nos nations.
Und mit der Wahl Junckers würde dieses Signal einfach ignoriert. Es waren heute Morgen die bekannten Standpunkte zu hören und trotz zum Teil gehässigen Statements präsentierte sich Juncker als Mann mit Format.
So tönte es also bis vor wenigen Minuten im EU-Parlament und pünktlich um 12.30 Uhr sollten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wählen. Oliver Washington, ist das Resultat der Wahl jetzt bekannt und Juncker auch gewählt?
Nein, das Resultat ist noch nicht bekannt. Ich sehe auf dem Bildschirm, wie die Parlamentarier nach wie vor Schlange stehen und um ihre Stimmzettel in die Urnen zu werfen. Also es dauert noch ein wenig, aber was man sagen muss, alles andere als eine Wahl Junckers wäre eine Überraschung. Die Parteien, die ihn unterstützen, haben im Parlament eine satte Mehrheit und eigentlich sollte das reichen.
Kann man denn grundsätzlich sagen, ist das eine wichtige Wahl für Europa, weil sie die Demokratie stärkt?
Ja, das kann man sagen. Ob es eine historische Wahl ist, wie das der Redner vorhin im Beitrag gesagt hat, das ist vielleicht Ein etwas großes Wort, aber wichtig auf jeden Fall. Denn früher haben die Regierungschefs ja solche wichtigen Posten hinter verschlossenen Türen vergeben. Das konnten sie nun nicht mehr. Sie mussten sich an die Vorgaben der Parteien halten. Und damit werden eben die Parteien und damit eben auch das Parlament wichtiger. Sie werden wichtiger im Machtgefüge der EU. Und das stärkt natürlich eben das demokratische Element.
Dass der Kommissionspräsident eben aller Voraussicht nach Juncker jetzt auf diese Weise gewählt wird, in einem längeren Prozedere als sein Vorgänger Manuel Barroso, gibt ihm das dann auch mehr Macht und diesbezüglich auch eine größere Legitimation?
Ich würde so sagen, es gibt ihm eine größere Unabhängigkeit insbesondere. Denn Barroso hatte seine Wahl ja vor allem Deutschland zu verdanken. Bei Barroso hieß es, er habe deshalb vor wichtigen Entscheidungen immer zuerst mit Berlin telefoniert. Und wenn er von dort grünes Licht bekam, dann habe er losgelegt, dann habe er sich für etwas ins Zeug gelegt. Und Juncker würde, sollte denn tatsächlich gewählt werden, eben unabhängiger, insbesondere von den Regierungschefs, das ist das eine. Und zum anderen wäre er natürlich dem Parlament stärker verpflichtet.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben des neuen Mannes im Amt?
Für mich stehen zwei Punkte im Vordergrund. Zum einen ist das die Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit. Und hier hat Juncker in seiner Rede auch von einem Wachstumspaket, von einem Investitionspaket gesprochen. Das wird ganz wichtig sein, um eben auch den Leuten wieder eine Perspektive anzubieten. Und das Zweite, das ich erwähnen möchte, das ist das Verhältnis zu Großbritannien. Diese Beziehung wird in den nächsten Jahren sehr weit oben auf der Traktantenliste stehen. Und Juncker selber hat gesagt, er sei auch bereit für einen fairen Deal, Zitat, mit London. Und das heißt, er will eben alles unternehmen, um einen Austritt Londons, Großbritanniens aus der EU zu verhindern. Ein solcher wäre, und das muss man sagen, ein Erdbeben für die EU.
Nur um ganz sicher zu sein, Oliver Washington, bevor wir Sie verdanken, ist möglicherweise inzwischen das Resultat bekannt?
Nein, das Resultat ist noch immer nicht bekannt. Ich sehe noch immer Parlamentarier, die den Wahlzettel ausfüllen und diesen in die Urne werfen.
Besten Dank, Oliver Washington. Das war unser neuer Korrespondent in Brüssel. Und das Resultat dieser Wahl hören Sie selbstverständlich in unseren Nachrichten und den ausführlichen Bericht dazu im Echo der Zeit. Und nach der EU kommen wir nach Großbritannien, allerdings zu einem etwas anderen Thema. Und da staunte nicht nur unser Korrespondent für die Region. Der britische Außenminister William Hague tritt nach 4 Jahren überraschend zurück. Sein Rücktritt ist Teil einer großen Rochade im Kabinett des angeschlagenen Premiers David Cameron. Martin Aliot.
Es bleibt nicht mehr viel Zeit zum Regieren, zum Reformieren, zum radikalen Gestalten. In weniger als 10 Monaten muss sich David Camerons konservative Partei einer Neuwahl stellen. Der Küchenwecker für den Wahlkampf tickt bereits. Folglich sollte die Spitzenmannschaft etwas repräsentativer aussehen, als das bisher der Fall war. Weißhäutige, mittelalterliche, angegraute Männer aus Privatschulen und Elite-Universitäten treten ins zweite Glied zurück. Fotogene Mütter nehmen ihre Plätze im Gruppenbild ein. Mit Vorteil solche, die einen regionalen Akzent ans Mikrofon bringen. Und doch ist die erste richtige Regierungsumbildung Camerons nach 4 Jahren an der Macht aussagekräftig. Mit dem Veteranen Ken Clark verlässt der letzte Konservative, der ein gutes Haar an der EU ließ, das Kabinett. Mit Generalstaatsanwalt Dominic Grieve verstummt eine mäßigende Stimme, die Cameron bisher daran hinderte, einen Hahnenkampf mit dem Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte vom Zaun zu brechen. Mit dem kantigen Michael Gove verliert die Regierung einen intellektuell brillanten Erziehungsminister. Der überraschende Rücktritt von William Hague als Außenminister entfernt den einzigen Staatsmann aus der Frontlinie. Ungewöhnlicherweise vermag sich Hague ein Leben außerhalb der Politik vorzustellen. Er kann Klavier spielen, geistreiche Reden halten und historische Bücher schreiben. Wer könnte ihm verargen, dass er derartigen Verlockungen nachgibt? Sein Nachfolger als Außenminister, Philip Hammond, kann sich den Austritt aus der EU sehr gut vorstellen. Zu diesem Grundton passt auch die Ernennung des bisher gänzlich unbekannten Jonathan Hill als nächster britischer EU-Kommissar. Der Euroskeptiker Hill organisierte bisher bloß die Tories im Oberhaus. So wird der Umgangston mit den europäischen Partnern noch geringschätziger und schroffer werden. Die frisch geföhnten Tories präsentieren sich als die wahren Patrioten, die der bedrohlichen Herausforderung der schrillen United Kingdom Independence Party, UKIP, der jüngsten Wahlsiegerin, begegnen können. Mit dem Gemeinwohl der britischen Gesellschaft hat das alles herzlich wenig zu tun. Kalkül ersetzt konstruktive Politik.
Rendezvous 5 vor 1. Kaum ist die Fußballweltmeisterschaft vorbei, steht in Brasilien schon das nächste große Ereignis an. In wenigen Stunden beginnt in Fortaleza der BRICS-Gipfel. Und da geht es um Großes. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen eine eigene Entwicklungsbank gründen. Als Alternative zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds. Maren Peters.
Die Entwicklungsländer haben die Nase voll. Denn obwohl Länder wie China und Indien in der Weltwirtschaft eine immer größere Rolle spielen, haben sie noch nicht viel zu sagen. In den globalen Finanzinstitutionen geben immer noch die alten Mächte den Ton an, allen voran die USA. Mit der Gründung einer eigenen Entwicklungsbank und eines eigenen Währungsfonds wollen die Entwicklungsländer deshalb auch eine Alternative zur alten Weltordnung schaffen, sagt der US-Ökonom und Entwicklungsexperte Harold Trinkunas von der Denkfabrik Brookings.
This is a space for alternatives to the Western international order, and particularly through the mechanisms such as a new development bank, such as a contingent reserve arrangement on currency.
Die Symbolkraft dieser neuen Institutionen dürfte also groß sein, das ist unbestritten. Ob sie auch inhaltlich überzeugen können, muss sich noch zeigen. Es gilt als sicher, dass die BRICS-Länder die neue Entwicklungsbank auf ihrem Gipfel in Brasilien aus der Taufe heben. Im Grundsatz beschlossen wurde sie schon vor einem Jahr in Südafrika. Über wichtige Details konnten sich die fünf Länder bisher aber nicht einigen, zum Beispiel über den Sitz und über das Startkapital. Peter Wolf, Ökonom vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn.
Das wird erst jetzt in Brasilien auf dem Gipfel von den Staatschefs entschieden werden. Und daran sieht man, wie schwierig diese Fragen sind.
In einigen Fragen scheint sich eine Lösung abzuzeichnen. Sitz der neuen Bank soll voraussichtlich Shanghai werden. Auch das hat Symbolkraft, ist auch China die dominierende Macht im BRICS-Verbund. Und das nicht nur wirtschaftlich. Peter Wolf.
Es ist einfach ein Faktum, dass das Land, das die größte Wirtschaftskraft hat unter diesen Fünfen, auch den größten Einfluss auf die Entscheidungen haben wird.
Geld wollen die fünf BRICS-Länder trotz sehr unterschiedlicher Wirtschaftskraft zu gleichen Teilen geben. Die neue Entwicklungsbank soll bis zu 50 Milliarden Dollar Startkapital bekommen. Die Einlagen des Währungsfonds sollen später bis auf 100 Milliarden Dollar aufgestockt werden. Mit dem Geld wollen die BRICS nicht nur vorbeugen für schlechte Zeiten, sondern auch große Infrastrukturprojekte finanzieren. Denn bisher gab es in solchen Fällen nur Geld von IWF und Weltbank gegen harte Auflagen. Das passte vielen Entwicklungsländern überhaupt nicht. Also wollen sie künftig eigene Standards setzen. Das ist der Kern der politischen Botschaft. Doch die könnten ziemlich lasch sein, befürchten viele.
Ein wesentlicher Unterschied mag sein, und das ist auch eine gewisse Befürchtung, die man hat, dass diese neue Bank Projekte finanzieren wird, die von den bestehenden Entwicklungsbanken aus Gründen etwa der Umweltverträglichkeit nicht mehr finanziert wurden. Also sagen wir mal Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke oder große Staudämme.
Es dürfte also noch Jahre dauern, bis die neue Entwicklungsbank steht. Ein erster Schritt ist bald gemacht. Viele Fragen bleiben offen.
Und kurz vor eins noch dies. Die neueste Enthüllung von Edward Snowden ist brisant. Der britische Geheimdienst brüstet sich in einem internen Papier, er verfüge über enorme Fähigkeiten. Er kann offenbar nicht nur im Internet spionieren, sondern sogar auch die Menschen manipulieren. Zum Beispiel mit verfälschten Abstimmungen. Frage an Guido Berger von der IT-Redaktion. Also bedeutet das jetzt, dass alles, was wir an Online-Abstimmungen sehen, manipuliert sein kann?
Grundsätzlich ja. Also Online-Abstimmungen zu manipulieren ist technisch nicht sehr schwierig. Es ist eine recht umfangreiche Liste von Fähigkeiten, die der britische Geheimdienst da haben will. Dazu wollen sie auch noch die Anzahl Views von Videos oder die Visits auf Webseiten künstlich aufblasen können oder das Gegenteil, also Zugriffe auf Inhalte verhindern. Das Ziel ist, die Stimmung einer Gruppe oder die Weltsicht einer einzelnen Zielperson beeinflussen zu können. Es sind nicht sonderlich komplexe technische Aussagefähigkeiten, deshalb werden die nicht nur von Geheimdiensten, sondern eigentlich von Online-Aktivisten jeglicher Couleur in jedem Konflikt der letzten Jahre angewandt. Und dann muss man noch sagen, das, was jetzt publik wurde, das ist eine Liste von Fähigkeiten, nicht eine Liste von tatsächlich durchgeführten Manipulationen. Wir wissen also nicht, wie oft diese Fähigkeiten gegen wen eingesetzt wurden.
Ist es denn aber auch grundsätzlich möglich, E-Voting, also echte Abstimmungen, via Internet zu manipulieren?
Auch das ist grundsätzlich denkbar, das ist technisch dann allerdings deutlich anspruchsvoller, weil eben so, wer diese Systeme baut, sich der Gefahr der Manipulation natürlich bewusst ist. Also das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel.
Der britische Geheimdienst behauptet auch von sich, er könne Meinungen manipulieren. Das heißt, es wäre also denkbar, dass beispielsweise der Geheimdienst Stimmung machen kann, ob sich ein Land zum Beispiel in einen Konflikt einmischt, militärisch oder nicht.
Das würde ja dann bedeuten, dass man die Meinungsbildung einer ganzen Gesellschaft beeinflusst. Und das, denke ich, ist zu komplex. Da müssten diese Maßnahmen sehr breit angelegt sein und über eine längere Zeit erfolgen. Ich vermute eher, dass die Absicht darin ist, gezielte, bestimmte, kleinere Gruppen oder gar einzelne Personen zu beeinflussen. Also Methoden, die so in die Kategorie psychologische Kriegsführung fallen.
Also ein Fazit bleibt, Augen offen halten und vorsichtig sein. Danke, Guido Berger von der IT-Redaktion. Und inzwischen ist es bald 1:01. Im ersten und vierten gibt es statt dem Tagesgespräch im Sommer das Kriminal-1x1. Diese Woche schauen wir der Gerichtspsychiaterin über die Schulter. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahanes.
Zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen gehen die Gefechte weiter, denn die Hamas lehnt eine Waffenruhe ab, die Ägypten vorgeschlagen hatte. Israel hingegen akzeptiert den Vorschlag. In der Moskauer U-Bahn sind bei einem Unfall mindestens 12 Menschen gestorben und über 100 verletzt worden. 3 Waggons waren in einem Tunnel entgleist. Der Schweizer Fleischverarbeiter Bell bzw. dessen deutsche Tochterfirma ist mit 100 Millionen Euro gebüßt worden, wegen Preisabsprachen. Bell wehrt sich gegen die Buße. In der Schweiz ist jede 13. Person arm, muss also mit weniger als 2200 Franken im Monat auskommen. So die neueste Statistik des Bundes aus dem Jahr 2012.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.